Guten Morgen. Bevor ich viele Worte verliere, würde ich gerne noch einmal beten. Danke. Vater im Himmel, wir sind hier vor dir und wir sind nicht hier als die, die viel zu bringen haben und die viel vorzuweisen haben. Wir sind hier als die, die wir abhängig sind von dir. Wir brauchen es, dass du uns ernährst wie eine Mutter, wie ein Vater, das Kind, wie der Regen, die Pflanze. Herr, wenn du das nicht tust, dann wird von unserem geistlichen Leben keine Spur mehr sein in kurzer Zeit. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du dein Wort immer wieder neu aufschließt und so jetzt auch hier. Wir wollen dich bitten, dass du es lebendig für uns werden lässt, sodass es für uns nicht Worte einfach nur sind, sondern dass wir deine Botschaft darin verstehen dürfen. Das können wir nicht bewirken, das kann niemand bewirken. Wir bitten von Herzen, dass du das aus Gnade tust. Danke für all deine Zusagen. Danke für die Gewissheit, die wir haben dürfen. Amen. Stell dir vor, du beabsichtigst, ein Fahrzeug zu kaufen, hast dir eins ausgesucht, begibst dich jetzt zur Bank, an den Geldautomaten, lässt dir den entsprechenden Betrag ausbezahlen, nimmst ihn mit nach Hause, legst dich hin und schläfst, gehst morgen zur Arbeit. Nachmittags hast du es anvisiert, das neue Auto. Du machst deine Arbeit, kommst nach Hause und parkst deinen Wagen an der Garage oder wo auch immer, Carport, und siehst auf einmal Papierflieger auf dem Boden. Aber das sind ganz merkwürdige Papierflieger. Das sind so schön bunte. Und dann merkst du, wie deine Kinder diesen Briefumschlag entdeckt haben und aus dem Fenster die Flugzeuge werfen mit deinem Bargeld, mit dem du das neue Auto kaufen wolltest. Ich weiß nicht, wie deine Reaktion sein würde. Ich sage, ach Kinderchen, vielleicht macht ihr das lieber nicht. Nein, die meisten würden ausdicken und sagen, oh nein, was ist passiert? Das ist eine Katastrophe. Das hat sich so nicht zugetragen, das ist sehr, sehr gut. Aber wisst ihr, in einem übertragenen Sinne ist es ganz häufig so, dass Gottes ewige und herrliche Wahrheiten dieses Bargeld sind und dass wir wie kleine Kinder damit spielen. Und für uns ist es so normal, das ist halt Papier, das ist halt da. Aber wir erkennen nicht, was für einen unschätzbaren Wert es hat. Das ist der Fall mit dem Thema, was ich hier predigen möchte. Als ich Geburtstag hatte, vor schon mehr als einem Jahr jetzt, habe ich mir überlegt, welchen Text predige ich. Da habe ich gedacht, ich mache mir selber ein Geburtstagsgeschenk, weil ich genau an dem Tag gepredigt habe. Dann habe ich mir einen Text ausgesucht aus Römer. Und dann war ich dabei und habe das vorbereitet und dachte, oh Mann, mit der Zeit, ob das eine kluge Idee war. Man kann sich fast kein schwieriges Thema aussuchen. Warum? Ja, welcher Christ ist denn da, der nicht weiß, dass Gott Liebe ist? Ja, wer weiß denn das nicht? Gibt es so jemand? Also, das ist ja gang und gäbe, wir wissen das. Und gerade deswegen ist es so schwierig, dieses Thema zu predigen, davon zu sprechen. Deswegen danke für jeden, der für mich gebetet hat. Danke für jeden, der sich trotzdem darauf einlassen möchte. Warum ist es so schwierig, darüber zu predigen? Drei Fehler, denke ich, die wir ganz häufig machen dabei, wenn wir uns von diesem Thema annähern. Der erste Fehler ist, dass wir meinen, dass wir schon alles wissen über Gottes Liebe. Ja, wie gesagt, es ist ein bekanntes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr die Predigten zählen könnt, die ihr über dieses Thema gehört habt. Wahrscheinlich nicht, oder? Andere Themen kann man wahrscheinlich an der Hand abzählen, aber das? Wir denken, wir wissen es schon, aber schaut mal, Römer 11, wo Paulus eins nach dem anderen entfaltet hat, weiter und weiter geht, wo irgendwann, ich sehe ihn, wie er schreibt, seht ihr, wie er sitzt und eins nach dem anderen und ein Wort nach dem anderen fügt und irgendwann bricht er fast aus. Schauen wir Römer 11, Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, wie unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben, dass ihm vergolten werden sollte? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Paulus ist gar nicht fertig mit dem Brief, er will weiterschreiben. Aber Sie sehen, er kommt an einen Punkt, er sagt, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Das ist das Erste, wir denken, wir wissen es schon alles. Ich habe ein interessantes Zitat dazu gefunden von einem Mann, der heißt Paul Washer. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den schon mal gehört hat. Wenn ihr was findet von dem, hört es an. Ich habe noch eigentlich so gut wie nichts gefunden, wo ich sagen würde, oh, das ist wirklich gut. Er hat es so zusammengefasst oder er hat es so mal versucht auszudrücken. Die Liebe Christi ist ein so heiliges Thema, dass wir uns ihm nähern sollten, als ob wir eine Truhe öffnen und hineinspähen würden. Wir dürfen es nicht nur aus theologischer Neugier studieren, sondern aus tiefster Ehrfurcht, in herzlicher Wertschätzung und einem klaren Bewusstsein unserer eigenen Grenzen. Wer kann das Ende der Liebe unseres Retters sehen? Was für eine Liebe ist es, die den Sohn Gottes bewegte, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen und in die Gleichheit sündigen Fleisches zu kommen, die Sünden seines schuldigen Volkes zu tragen, den Zorn Gottes zu erleiden und für die zu sterben, die ihn nicht aufnahmen? Nach einer Ewigkeit der Ewigkeiten wird der verherrlichte Verstand von Heiligen und Engeln es nicht sagen können, es nicht erklären können. Die Liebe Gottes in Christus ist das ewige Wunder der Wunder. Es ist, man muss überlegen, welche Worte man wählt, um das zu beschreiben, weil man kann es eigentlich nicht. Man kann es eigentlich nicht. Das ist der erste Fehler. Wir denken, wir stempeln zu früh ab und denken schon, ah, wir wissen es schon. Der zweite Fehler ist, wir verallgemeinern die Liebe Gottes. Wisst ihr, wir sagen so, die Liebe Gottes gilt allen Menschen, jederzeit, gleichermaßen. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass Gott eine ganz besondere Liebe zu seiner Braut hat? Jesaja 43, Vers 4, eine Stelle. Jesaja 43, Vers 4. Da heißt es, weil du teuer bist in meinen Augen, so sagt Gott zu seinem Volk, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Wir sind übereins, Gott liebt in einer Weise alle Menschen und in einer Weise liebt er seine Braut über alles, so wie hoffentlich jeder Mann aus dieser Gemeinde seine Frau mehr liebt als alle anderen. Das ist das Zweite, wir verallgemeinern die Liebe Gottes. Sie ist so wie die Sonne, sie ist für alle gleichermaßen da, sie scheint jeden Tag und es ist wunderbar und es ist gut und damit fertig. Die Liebe Gottes ist nicht etwas Allgemeines, es ist etwas sehr Konkretes, Spezifisches für sein Volk, für die, die ihm gehören. Und das Dritte ist, das hängt damit sehr, sehr stark zusammen, wir nehmen es als selbstverständlich an, dass diese Liebe da ist. Es ist ja klar, dass sie da ist. Wie sollte sie nicht da sein? Erinnert ihr euch, wer in der Bibel öfter unterwegs ist, und ich denke, das sind viele bei euch, die erinnern sich, wie Paulus den Römerbrief beginnt, wo er startet. Startet er bei dem Römer 8,38, gell, kennt ihr? Wer sollte uns scheiden von der Liebe Gottes? Das ist auch so ein Höhepunkt. Startet er dort seinen Römerbrief? Nein, da müssen wir hinkommen. Aber wir starten wo? In Römer 1, Vers 1. Dann geht es los, nachdem er seine Einleitung Stück für Stück gesagt hat, was ihm da wichtig ist, die wesentlichen Sachen in den ersten paar Versen zusammengefasst, worüber er schreiben möchte, fängt er seine eigentliche Darlegung an. In Römer 1, Vers 18. Was steht da geschrieben? Denn es wird offenbart Gottes Zorn. Es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ich will es von vornherein sagen, das ist selbstverständlich. Die Liebe Gottes ist nicht selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Warum? Fang an zu lesen. 1. Mose 1, 1. Mose 2, 1. Mose 3. Seit 1. Mose 3 ist das klar und natürlich, dass Gott zornig sein muss. Warum? Das werden wir entdecken in diesem Text, den ich mit euch anschauen möchte. Schaut, was bedeutet es, wenn er hier sagt, es wird offenbart Gottes Zorn? Was bedeutet Gottes Zorn? Das ist so etwas, ich weiß nicht, ob ihr damit etwas anfangen könnt oder ob ihr damit so denkt, das sind so die Prediger aus dem 18., 19. Jahrhundert, die darüber immer gepredigt haben, versucht haben, den Leuten Angst einzujagen, damit sie, ja, die Kasse immer voll ist, ja. Ja, da ist viel falsch gemacht worden in der Vergangenheit, ohne Frage. Aber trotzdem müssen wir wissen, was der Zorn Gottes ist, was das bedeutet. Was heißt das? Seht, der Zorn Gottes ist die zerstörerischste Kraft, die du dir vorstellen kannst. Kennst du zerstörerische Kräfte? Naturkatastrophen, irgendwelche Dinge? Jetzt haben wir erst wieder einen Wirbelsturm gehabt, der ein ganzes Land überspült, oder Städte, ja. Es ist gewaltig zerstörende Kräfte. Aber diese Kraft, die wird, so sagt uns 2. Petrus 3, die wird eines Tages nicht ein Haus auf einmal im Feuer aufgehen lassen, auch nicht eine Stadt, auch nicht ein Land, sondern eine ganze Welt. Alles, was sichtbar hier ist. Im Feuer aufgehen. Was muss das für eine zerstörerische Kraft sein? Das bedeutet der Zorn Gottes. Und wisst ihr, von der Gewichtung her, wie würdet ihr das einschätzen? In wie vielen Stellen spricht das Neue Testament? Vom Zorn Gottes und von der Liebe Gottes. Das ist spannend, oder? Jetzt können wir eine Umfrage machen, jeder füllt einen Zettel aus und dann haben wir ein Ergebnis, wie wir es einschätzen. Das ist sehr, sehr interessant, wenn wir es durchgehen. Ich habe 30 Stellen gefunden, die über den Zorn Gottes sind und 40 über die Liebe Gottes. Das ist interessant, oder? Vom Verhältnis her. An 30 Stellen von seinem Zorn die Rede und an 40 Stellen von seiner Liebe. Jetzt würde ich gern wissen, ob das sich in eurem Predigt, was ihr alles in eurem ganzen Leben an Predigten gehört habt. Ich weiß ja nicht, wo ihr überall schon zu Hause gewesen seid, was ihr schon alles gehört habt, ob sich das widerspiegelt. Wenn du begreifen möchtest, wenn du Gottes Liebe studieren und begreifen, verstehen möchtest, dann musst du seinen Zorn kennen. Sonst ist die Liebe für dich wie die Sonne, die jeden Morgen aufgeht und jeden Morgen gleich ist. Das ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Das kann ich mit euch nicht machen jetzt hier. Das würde den Rahmen völlig sprengen. Wenn du das bis jetzt noch nie getan hast, die nächsten 3 Wochen, Römer 1 bis 3, immer wieder neu durchlesen. Dann bist du bereit, weiterzugehen. 4, 5, 6, bis Kapitel 8 und ans Ende des ganzen Briefes. Und erst auf diesem Hintergrund, ihr Lieben, deswegen fällt es mir, ich muss ein bisschen Vorarbeit machen, damit wir diesen Text, den ich mit euch anschauen möchte, Römer 5, damit wir den richtig einordnen können. Wenn wir den einfach nur lesen, wenn wir einfach das nehmen, aufschlagen, wir kennen die Bedeutung nicht, wir verstehen das Gewicht nicht. Wir sehen nicht, wie herrlich das ist. Schaut mal, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Oh, wie kostbare Worte. Wie kostbare Worte, nachdem er vorher alle Menschen unter diesem Zorn Gottes versammelt hat und gesagt, es gibt keinen, der da wegkommt. Es gibt keinen, der dem entfliehen kann. Was für wunderbare Worte. Das ist köstlich. Ich lese weiter. Durch den wir im Glauben, das heißt durch Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, kennen wir. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, und das ist der Text, den ich genau mit euch angucken möchte. Das andere habe ich gelesen, dass ihr wisst, in welchem Textschluss wir drin sind. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn, seht ihr es wieder? Vom Zorn errettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Köstliche Worte, köstliche Worte. Paulus hat hier vieles beschrieben, was das mit sich bringt, Frieden mit Gott zu haben. Es hat viele, viele Auswirkungen. Und auch wenn die für euch jetzt sehr theoretisch geklungen haben, wenn man guckt, was das bedeutet, das ist äußerst praktisch. Bedrängnis, Ausharren, all diese Dinge. Und dann sagt er in Vers 5 so eine interessante Sache. Ich habe gesagt, den Vers, den kennt ihr bestimmt, gell? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie hat Gott das gemacht? Hat er einfach, so wie ihr euch heute morgens Kaffee in eure Tasse reingegossen habt, hat er einfach so ein Liebesgefühl bei uns in uns hineingegossen und wir sind voller Liebe. Ist es das, was gemeint ist? Ist es einfach so eine Emotion? Ist es einfach irgendetwas, womit wir auf einmal, versteht ihr, was ich meine? Das ist es nicht. Wodurch hat er sie denn ausgegossen in unser Herzen? Durch den Heiligen Geist. Und was bedeutet es? Ist der Heilige Geist dann, der dieses Gefühl einfach irgendwie bewirkt, so, weiß nicht, wie es mir geschieht, auf einmal ist es da. Nein, der Heilige Geist ist derjenige, der uns in diese Tiefen mit hineinnimmt, sie uns lehrt, sie uns erklärt. Er ist wie ein Lehrer, der uns diese Liebe zeigt und veranschaulicht und da uns vertieft. Versteht ihr das? Er bringt sie uns bei, er öffnet uns die Augen, damit wir es sehen. Und Paulus tut das genauso hier, inspiriert von diesem Heiligen Geist, ab Vers 6. Er beschreibt uns diese Liebe. Es wäre ganz interessant, es ist da eine ganz einfache Aussage in Vers 6, oder? Denn Christus ist, wenn wir jetzt mal den Zwischensatz auslassen, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ganz einfache Aussage, oder? Christus ist gestorben. Ist nicht schwierig zu verstehen. Wenn ich damit abschließen würde, meine Predigt, jetzt, zack, fertig. Was würdet ihr dann sagen? Und jetzt? Das wussten wir ja schon. Aber was jetzt? Seht ihr, da fängt es an. Wenn wir sagen, Christus ist gestorben, das ist klar. Nein, es ist nicht klar. Es ist nicht klar. Es wäre gut, an manchen Stellen einen Cut zu machen und sagen, nimm dir 2 Stunden Zeit, allein über diesen einen Satz nachzudenken. Es wird einen Effekt haben. Das Problem ist, dass wir uns so verhalten manchmal, als ob jede Woche irgendeiner sein Leben für uns gibt. Ist ja normal, ist ja klar, oder? Passiert halt so, oder? Wie viele Leute haben schon für dich ihr Leben hingegeben? Kannst du aufzählen? Also, nicht so arg viel, oder? Meistens kennen wir es doch eigentlich nur aus einem Film, aus einem schönen Buch, oder? Da also so eine tolle Geschichte und einer setzt sogar sein Leben ein. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber so in der Praxis, ich weiß nicht, wie viele es von euch erlebt haben. Und wenn, dann ist es absolut etwas Besonderes. Es ist etwas Besonderes. Johannes 15, Vers 13 kennt ihr, oder? Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Bibel ist ja so deutlich und sagt, es gibt keine größere Liebe. Such Liebe, du wirst keine größere finden, als dass einer sein Leben lässt. Es gibt nichts, keinen größeren Liebesbeweis. Die entscheidende Frage ist aber nicht nur, ist man bereit, ist jemand bereit, sein Leben zu lassen, sondern das Entscheidende ist die Frage, für wen? Für wen ist man bereit, sein Leben zu lassen? Seht ihr, darum dreht sich dieser Text. Für wen? Vers 7, schaut mal, der zeigt uns auch, dass es eigentlich sehr, sehr selten vorkommt. Aber es ist interessant, für wen? Für wen? Schaut mal, Vers 7. Denn kaum, also es schließt schon sehr, sehr viel aus, oder? Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Und gerecht meint hier nicht gerecht gesprochen vor Gott, sondern einer, der, stell dich einen Mann vor oder eine Frau, wer auch immer, die sehr freundlich zuvorkommend sind, die dir vielleicht schon mal in finanziellen Schwierigkeiten geholfen haben, Menschen, die ein vorbildliches Leben führen, wo man sagen würde, boah, das ist einer. Da sagt Paulus, denn kaum wird jemand sich dafür entscheiden, für einen Gerechten sein Leben, kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Und dann sagt es, denn für einen Gütigen, ja, das ist genau dasselbe, möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Vielleicht kommt es manchmal vor. Ja, aber für wen ist Christus gestorben? Das möchte ich mit euch jetzt noch entdecken. Es sind vier Begriffe hier genannt, für wen Christus gestorben ist. Das sind, entweder bist das du noch oder du warst es. Je nachdem, ob du mit Christus versöhnt bist oder nicht. Beschreibt das entweder deinen aktuellen Zustand oder deinen vergangenen. Aber für beide ist es uns wichtig, dass wir wissen, was das bedeutet. Für wen würdest du dein Leben geben oder das deines Kindes? Für wen gab es Gott? Schaut mal jetzt ab Vers 6, eigentlich fängt es schon an, Vers 6, Vers 8, Vers 9 und 10. Vier Begriffe, wie gesagt. Der erste Begriff, den finden wir in Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren. Als wir kraftlos waren, was ist das für ein Wort? Ich bin nicht kraftlos, ich bin heute schon Kilometer hierher gelaufen oder was auch immer, ja. Kraftlos, das meint eigentlich, damit werden Leute zum Beispiel beschrieben, die krank sind. Ihr kennt die Geschichte, der Gelähmte, der am Teich, da liegt schon 38 Jahre, der war kraftlos. Warum? Weil keine Kraft in seinen Beinen war. Er war unfähig, absolut unfähig. Das ist dieses Wort hier, kraftlos. Du sagst, aber ich kann gut laufen, meine Hände funktionieren gut. Warum kraftlos? In einer geistlichen Hinsicht, versteht ihr das? Nicht kraftlos, was den Körper anbelangt, aber kraftlos, was das geistliche Leben anbelangt. Schaut mal, Epheser 2. Gestern erst wieder, wir haben so eine Gemeindebibellese, da ist das wieder dran gekommen, vorgestern, glaube ich. Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, das ist Jesus, die Gläubigen. Er hat dich auferweckt, seht ihr. Interessant, gell? Die ihr tot wart in den Vergehungen und Sünden. Was bedeutet das? Das bedeutet, absolut nicht in der Lage, das zu tun, was man ihm sagt. Sag zu dem, der da als Krüppel da liegt, komm mit mir mit, wir gehen einkaufen. Ja, ich kann nicht, das ist doch das Problem. Ich kann es nicht, ich bin kraftlos. Das ist das Problem. Er sagt, wir sind geistig tot. Auf einen geistig Toten, du kannst auf ihn einprügeln und sagen, jetzt mach das und er wird es trotzdem nicht machen. Weil er es nicht kann. Er ist nicht da in einem geistlichen Sinne. Das waren wir. Hast du das gewusst? Bevor Jesus gekommen ist und dich auferweckt hat, bevor du wiedergeboren worden bist, warst du geistlich kraftlos tot. Das ist das Erste. Aber nicht so wie vom Auto überfahren. Wir haben uns selbst hineingestürzt. Nicht falsch verstehen. Der zweite Begriff hier. Der erste, kraftlos. Der zweite Begriff, jetzt denke ich, warum sieht der Text komisch aus? Falsches Buch. Römer 5. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja, das ist interessant, oder? Er ist für Gottlose gestorben. Was bedeutet, gottlos zu sein? Wir kennen, oder? Wisst ihr jemand, der gottlos ist? Ah, das ist einer, der irgendwo in der Bar sitzt und die ganze Zeit flucht oder irgendein Verbrecher im Gefängnis. Gell, das sind die Gottlosen. Ja? Ja, das ist interessant. Psalm 10 oder Psalm 14 können wir dazu aufschlagen. Es gibt viele Stellen, wo das vorkommt, aber ich will nur, dass wir verstehen, was das für ein Begriff ist, um was es hier geht. Psalm 14 nur ganz kurz, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Einer, der gottlos ist, ist so. Er sagt, es gibt keinen Gott. Du wirst sagen, das ist gut, das trifft auf mich nicht zu. Ich habe Gott nicht geleugnet. Wenn du zwar mit deinem Mund bekennst, dass Gott da ist, aber so lebst, als ob es ihn nicht gibt und Entscheidungen triffst, als ob er nicht da ist, dann ist es genauso gottlos. Weißt du, es hilft dir nicht, dass du bekennst, dass da ein Gott da ist. Das bekennen die Dämonen auch und zittern. Ja? Das ist nicht das, worum es geht. Gottlos zu sein bedeutet, in Gott los zu sein, also ohne Gott zu sein. Und das trifft auf alle zu. Paulus nimmt sich hier selbst mit hinein, seht ihr das? Und Paulus war ein gläubiger Jude, der war eifriger als alle anderen. Und natürlich hat er Gott, er dachte es zumindest, gedient, sein Leben preisgegeben für diese eine Sache. Er sagt, ich war gottlos. Warum? Weil es höchstens selbstgemachte Götzen sind, denen wir hinterherlaufen. Eigene Gottesvorstellungen, die wir uns irgendwie zurechtgebastelt haben. Aber was nicht übereinstimmt mit dem, was Gott uns durch Jesus über sich offenbart hat. Gottlos. Was ist der dritte Begriff hier? Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, gestorben ist. Was ist ein Sünder? Ist fast der gleiche Begriff. So gottlose Sünder. Das sind so die Abschaum. Nein, wir alle Sünder. Viele haben gesagt, das ist so Zielverfehlung. Ja. Das ist schon richtig, aber es ist nicht so, wie wenn ich zum Bogenschießen gehe und sage, oh, vorbeigetroffen, ah, schade, probieren wir nochmal. Sünde ist Übertretung. Sünde ist, wenn Gott eine Linie zieht und sagt, so, bitte bleib hier auf dieser Seite. So, hier ist die Linie. Ja. Und was machen wir? Wir sehen die Linie. Das ist ein Sünder. Einer, der nicht nur einfach aus Versehen, sondern bewusst diese Linie, die Gott gezogen hat, übertritt. Sünde ist Übertretung. Und es ist nicht so wie beim Volleyball früher. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Volleyball es noch hier gibt in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, gab es viel. Mein Fehler war immer so mittendrin beim Aufschlag und aus Versehen die Linie übertreten. Ah, okay. Hat sich zu sehr auf die andere Sache konzentriert. Nein, es ist ein bewusstes Übertreten. Es ist ein bewusstes Übertreten. Johannes 3, Vers 19 heißt es, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Katastrophe, Katastrophe. Aber nicht, dass das, als ob das noch nicht genug wäre, der vierte Begriff. Schaut her, der vierte Begriff. Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde, waren. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob du einen persönlichen Feind hast. Ja, wir haben so Kleinkrieg vielleicht in der Familie oder wo auch immer, hat man, oder auf der Arbeit, ja, wo man auch immer ist. Man hat so Menschen, denen man so, nicht so sympathisch. Aber hast du einen Feind? Das ist noch ein bisschen was anderes. Wo man sich aktiv bekriegt. Vergiss alle deine Feindschaften, die du hast. Wenn du Feind Gottes bist, das ist katastrophal. Du kannst dir, such dir meinetwegen Trump, Putin oder wen du willst als Feind aus. Es ist harmlos, dagegen Gottes Feind zu sein. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Denn es heißt, wenn Christus wiederkommt, wird er alle seine Feinde mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Wenn es einen gibt, dem man nicht Feind sein darf, das ist Gott. Aber hier wird gesagt, wir waren solche Feinde Gottes. Es ist absolut kurzsichtig, dumm, blind. Es ist böse. Und es ist nicht so, dass du eine gesonderte Kriegserklärung schreiben musst, damit du Feind Gottes wirst. Ich will dir einen Vorschlag machen. Such dir irgendeinen aus, der sehr wohlhabend ist in deiner Gegend und gehst zu ihm hin, nimmst dir einen guten Knüppel in die Hand und gehst so außen rum an seiner Villa und tück, 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 schleichst du alle Fenster mal ein. Danach steigst du in dein Auto und drehst ein paar Runden über seinen Golfplatz mit der Handbremse schön, ja. Und dann gehst du in seinen Pferdestall und schlachtest seine Pferde. Und dann am Ende zündest du seinen geliebten Sportwagen an. Und dann gehst du feierlich umher und sagst, ich habe gegen den nichts, also ich bin ihm ganz okay. Also von meiner Seite aus gibt es nichts. Du hast dich durch dein Benehmen, durch dein Verhalten zu einem Feind Gottes gemacht, weil du sein Eigentum beschädigt hast, weil du seine Gebote übertreten hast und so getan hast, weil du gottlos warst, weil du gelebt hast, als ob er nicht da ist. Als ob du nie vor ihm Rechenschaft geben wirst. Das bedeutet, ein Feind Gottes zu sein. Was für ein Bild, oder? Was für ein Bild. Können die Hände über dem Kopf nur zusammenschlagen und sagen, Katastrophe, Katastrophe. Aber was für eine Botschaft, die da drin ist. Gott hat uns nicht geliebt, und das wird uns heute oft gesagt, du bist so wunderbar, du bist so herrlich gemacht, Gott, du bist wertvoll und Gott liebt dich über alles. Ja, das ist in einem Sinne richtig, aber wisst ihr, was das Besondere ist? Gott liebt dich, obwohl du all das bist, obwohl du ein Sünder bist, obwohl du verdient hast, für immer von ihm getrennt zu sein, in der ewigen Verdammnis. Das ist die Besonderheit an Gottes Liebe. Nicht, weil du so schön bist und weil alles wunderbar ist in deinem Leben. Nein, es ist es nicht. Es ist es nicht mehr. Aber Gott hat trotzdem seinen Sohn für uns hingegeben. Könnt ihr das fassen? Nochmal, für wen würdest du dein Leben geben? Für wen würdest du das Leben von einem Kind hingeben? Für jemanden, den du ganz besonders liebst? Aber würdest du es machen für einen, der deine halbe Familie ermordet hat? Der dich bankrott gemacht hat? Nicht, dass wir das alles mit Gott können, aber einen persönlichen Feind, würdest du für ihn sterben? Ausgeschlossen, oder? Und die Trennung zwischen dir und Gott ist weit größer, als irgendeine Feindschaft zwischen Menschen sein kann. Gott ist kein Mensch. Gott ist keine gefallene Kreatur. Und da sind wir an einem Punkt, ihr Lieben, wo einfach unser Verstehen aussteigt. Und wo wir es nicht begreifen können. Wo wir sagen müssen, ich weiß es nicht. Aber es ist wunderbar und es ist herrlich, das zu wissen. Es ist so schön, oder? Ich lese diesen Text noch einmal. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Verpasst nicht den Punkt. Wir müssen betroffen sein über das, was hier steht, wer wir gewesen sind. Aber schmeckt die Liebe, die da drin ist. Verpasst diesen Punkt nicht. Sieh, manchmal sehen wir nicht, woher wir kommen, und dann machen wir manchmal den Fehler, wir bleiben dort stehen, woher wir kommen. Wir müssen sehen, dass Gott uns trotzdem geliebt hat. Das ist das Entscheidende. Verpasst diesen Punkt bitte nicht. Er ist zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand wagen, wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen möchte vielleicht auch jemand zu sterben wagen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Habt ihr den Punkt am Ende gemerkt, was er gemacht hat? Es ist schwer manchmal, diese Sätze zu verstehen, gell? Schaut mal, zu welchem Zeitpunkt ist Christus für uns gestorben? Wo wir gerecht gesprochen waren? Wo wir heilig waren? Wo wir gut waren? Nein, zum Zeitpunkt, wo wir Sünder waren. Wo wir Feinde waren, wo alles, was wir jetzt angeschaut haben. Wer aber sind wir jetzt durch die Gnade Jesu Christi? Gerecht, heilig gesprochen, ohne Flecken und ohne Tadel. Wie viel mehr können wir uns seiner Liebe jetzt bewusst sein, nachdem wir gerechtfertigt worden sind? Seht ihr das? Es gibt nichts. Und deswegen sagt es Paulus am Ende von Kapitel 8. Was will mich scheiden von der Liebe Gottes? Was will mich scheiden? Nichts vorstellbar. Nichts vorstellbar. Wenn er uns damals schon so sehr geliebt hat, wie viel mehr jetzt, da er uns in Christus sieht, ohne einen Flecken, ohne Tadel. Kannst du schmecken, diese Liebe? Kannst du sehen? Ich bete darum. Wir singen ein Lied, wozu ihr gerne aufstehen dürft, und wollen anschließend beten, wollen anschließend uns an unseren Herrn wenden und ihn dafür preisen. Das ist etwas, was absolut wert ist, dass wir ihn dafür preisen.